Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.
Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 182 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir Björn Sülter
und mir Claudia Kern.
Hallo Claudia.
Hi Björn.
Wie hab ich's vermisst?
Ja, ich auch. Ich freue mich schon den ganzen Morgen, dass es endlich wieder geklappt hat.
Ja, ich kann dir aber wirklich sagen, aus tiefstem Herzen, Bronchitis ist ein ziemlicher Arsch.
Ja. Kacke. Also das weiß ich auch, das ist so unangenehm.
Ja, und vor allem, ich habe mir sagen lassen, dass Leute, die Corona hatten und danach Atemwegserkrankungen bekommen, vor allem etwas stärkere Atemwegserkrankungen, wie es ja bei mir der Fall war, dass die da ziemliche Probleme mitkriegen. Also das ist ein Zusammenspiel aus der Corona-Infektion und Atemwegserkrankungen danach wirklich in eine fiese Richtung gehen können.
Hast du schon mal überlegt, einfach keine Atemwegserkrankungen zu bekommen?
Das ist ein super Tipp, danke Frau Kern. In Zukunft werde ich den beherzigen, aber ich war auch tatsächlich, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so da niederlag. Also
ich kann mich auch nicht erinnern, wann das letzte Mal auf WhatsApp von dir 10 Tage keine einzige Nachricht gekommen ist. Das ist so.
Es ist natürlich blöd gelaufen für uns. Wir waren echt gut in Fahrt und dann plötzlich nicht mehr. Jetzt sind wir wieder da. Ich finde, das könnte inzwischen auch sowas wie das Podcast-Mantra sein. Aber
ja, stimmt.
Es war für mich besonders sonderbar. Also du sagst, es war komisch für dich, dass ich mich 10 Tage nicht geregt habe auf WhatsApp. Aber für mich war es total schräg, die letzten, ja, wie lange waren es jetzt? Also das waren ja bestimmt 1,5 Monate oder so, dass ich einfach nicht lange reden konnte. Da merkt man erst mal selbst, wie viel man sonst eigentlich schwätzt.
Ich wollte gerade sagen, das ist mein schlimmster Albtraum, nicht so viel reden können, wie ich möchte.
Ja, aber ich habe das echt gemerkt. Ich hatte wochenlang diese Kurzatmigkeit und Wenn ich angefangen habe, irgendwie etwas länger zu telefonieren, dann ging das nach ein paar Minuten nur noch in Hustenanfälle über.
Oh, wie unangenehm.
Also, echt strange. Falls ich heute irgendwelche Anfälle bekommen sollte, red einfach weiter, ignoriere das. Ich versuche es, ein bisschen niedrig zu halten, obwohl der Husten immer noch nicht weg ist. Aber Wir ziehen das jetzt durch. Staffel 3 von Star Trek Lower Decks zu Ende. Es sind nur noch 3 Folgen. Und heute heißt es Crisis Point 2 Paradoxus oder auf Deutsch etwas kürzer und etwas prägnanter Paradoxus.
Haben sie das Crisis Point 2 weggelassen?
Ja, das haben sie ja beim ersten Mal auch. Da haben sie es ja auch nur der Aufstieg von Vindica genannt.
Oh, okay, dann ergibt das tatsächlich Sinn. Aber ist schade, weil dadurch ja ganz, ganz viele Referenzen schon von Anfang an verloren gehen.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber du erinnerst dich offensichtlich noch gut an Staffel 1, Folge 9. Für mich war das ein Riesenhighlight in der ersten Staffel. Diese Reise durch die Kinofilmgeschichte, das war schon fetzig, oder?
Ach, es war super. Und es hat so einen Spaß gemacht, weil in der Folge Lower Decks das tat, was die Serie am allerbesten kann, nämlich diese ganzen Referenzen zu benutzen, um Charaktere in ihrer, ja, Charakterisierung, um Figuren in ihrer Charakterisierung voranzubringen. In dem Fall eben ganz klar Mariner.
Und wir werden untersuchen, ob das hier auch funktioniert. Und es ist ja auch mit Fortsetzungen, mit zweiten Teilen nie ganz einfach, weil man immer versucht, den Erstling zu übertreffen. Und wir haben das Thema ja auch hier im Podcast schon mehrfach gehabt. Es gibt viele Beispiele dafür, dass es funktioniert hat. Ich denke immer an Zurück in die Zukunft, an Alien, an Star Wars oder auch an Star Trek, wo der zweite Teil besser war als der erste. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es einfach nicht funktioniert hat.
Also ich würde sogar behaupten, dass die überwiegende Masse an Fortsetzungen nicht funktioniert. Gerade bei Filmen, die einfach wie ein perfekter Sturm waren, bei denen alles zusammenpasste und die dann danach immer versuchen müssen, dieses Wunder noch einmal zu vollbringen und daran scheitern.
Deswegen werden wir sehen, ob das heute passiert. Es ist auf jeden Fall eine große Bürde. Und das Drehbuch stammt aber immerhin in beiden Fällen von Ben Rogers. Der hat auch die für mich sehr verstörende Folge Mugato Gumato geschrieben.
Ja, an der Folge scheiden sich auch echt die Geister.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir haben sie nicht besonders negativ besprochen. Wir fanden sie, glaube ich, beide lustig, aber es gab halt Elemente, bei denen wir uns nicht ganz einig waren in der Bewertung.
Richtig. Also ich würde sagen, wir sind da ein bisschen auseinandergegangen in unseren Meinungen, was den pubertären Humor angeht.
Und den gibt es auch übrigens in dieser Folge.
Aber nur ein bisschen.
Aber nur ein bisschen. Wir werden drüber sprechen. Also, bist du denn grundsätzlich bereit für die Fortsetzung?
Ich bin sowas von bereit.
Dann lass uns mal das Prequel beginnen. Das Sequel in dem Fall. Prequel wäre aber auch mal nicht schlecht. Also, Crisis Point 3 als Prequel fände ich dann auch okay.
Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil es einfach gut passen würde.
Ja, aber wir warten es ab. Vorab eine Sache noch zur Struktur dieses Podcasts, Claudia. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es möglich ist, diese Episode so zu besprechen wie sonst. Stimmst du mir grundsätzlich zu, wenn ich sage, dass das hier vordergründig eigentlich eine Clipshow ist, ein Best-of der Kinofilme und der Subtext, sagen wir mal, in den Hintergrund tritt?
Sag mal, musst du mich das wirklich fragen? So, meinst also mich mit Subtext? So, mir entgeht ja ganz oft Text, aber den Subtext, den kriege ich immer mit.
Aber ist also, denn hier genug?
Ja, auf jeden Fall. Da ist mega viel Subtext drin. Und aber ich finde das eine echt gute Idee, wenn wir uns das so aufteilen, dass du für den Text verantwortlich bist und ich für den Subtext.
Ja, meine Schätzung, wie lange der Cast wohl dauern würde, ist jetzt von 40 auf 80 Minuten gerade gestiegen, weil ich ja diesen Subtext eigentlich gar nicht auf der Pfanne hatte für heute, aber da wirst du mir dann hoffentlich einiges erklären, aber dann machen wir das genau so, dann bin ich heute, würde ich sagen, dein Referenzman und kümmere mich um das, was wir vordergründig präsentiert bekommen in Sachen Kinofilmreferenzen. Und dein Job ist es dann mir zu sagen, wenn irgendwo der Subtextalarm ausgelöst wird und ich es wieder nicht mitgekriegt habe, weil ich einfach nur darauf geachtet habe, welche Szene kopieren die jetzt gerade.
Ja, wir bräuchten da so einen roten Knopf, weißt du, so einen Alarmknopf, Subtextalarm.
Ja, finde ich super. Du kannst das einfach simulieren. Du kriegst das, glaube ich, hin. Grätsch rein.
Ich mach das.
Dann würde ich sagen, legen wir los. Es ist direkt Action angesagt am Anfang. Die Cerritos kämpft gegen Romulaner. Und wir merken natürlich, wir sind an dieser Stelle schon mitten im Holo-Programm. Das merken wir woran, Frau Kern?
Das merken wir daran, dass du kennst das, wenn man die Frage wiederholt, um Zeit zu schinden,
ja, damit natürlich.
Man auf die Antwort kommt, ist es in diesem Fall gescheitert. Also woran merken wir das denn, Herr Sülter?
Ich habe es am Seitenverhältnis gemerkt, am Kino-Seitenverhältnis.
Oh, natürlich, Letterbox.
Ja.
Was vor allen Dingen großartig ist, weil Mariner ja nachher, wenn sie aus dem Holodeck geht, tatsächlich über die Letterbox drübersteigen muss.
Ist das nicht großartig? Einer meiner Lieblingsmomente.
Ja, fand den absolut fantastisch. Und ich dachte, ich würde jetzt nur noch kurz erwähnen, dass ich auch den Text teilweise beachtet habe.
Sehr
aber
schön.
Das ist wirklich an mir vorbeigegangen.
Ja, das finde ich super. Ich finde ja auch diese Idee mit dem Filmkorn, das liebe ich ja. Das habe ich ja schon beim ersten Teil geliebt. Also da allein drauf zu kommen und auch wir haben das ja auch damals schon thematisiert, dass der Score der Folge sich ja auch völlig wandelt und viel epischer, tragender. Du hast auf einmal das Gefühl, du guckst wirklich einen Kinofilm.
Ja, richtig. Also vor allen Dingen, wenn die Wayfarer dann, um das gerade vorwegzunehmen, ins Bild kommt und du hörst den Star Trek 2 Soundtrack im Hintergrund.
Ja, Star Trek 2 ist sowieso wahnsinnig dominant.
Ja.
Es gibt vieles, aber Star Trek 2 ist wahnsinnig dominant. Und dann kann ich jetzt gleich mal richtig loslegen mit der Wayfarer. Sovereign-Klasse, lange nicht gesehen, sehr, sehr schön, kommt zur Rettung der Cerritos. während die Cerritos mit einem Warbird vom Typ Valdore kämpft. Und all das ist natürlich eine Anspielung auf Star Trek Nemesis, gleich am Anfang.
Ja.
Das finde ich großartig. Und dann kriegen wir gleich Drillinge zu sehen, die da auf der Brücke sitzen. Und da denken wir natürlich wahrscheinlich nicht zu Unrecht an die Duras-Schwestern, Lursa und Betor, die ja auch in Star Trek Generations die Antagonistinnen unter anderem waren. Und ich mochte sie nie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ach, ich mochte sie ich mochte sie anfangs mehr als später. Also sie, ich mochte die Idee von, dass wir mehr Klingonen-Frauen sehen.
Ja.
Und ich, die Umsetzung war dann so ein bisschen, ja, hat mal funktioniert und mal nicht. Also sie wurden dann irgendwann zu Karikaturen. Mein Klingonen sind eh Karikaturen, aber sie, hier haben sie die Klingonen auf 11 gedreht. Und das war, das hat den Figuren nicht gut getan.
Das stimmt. Und ich finde es einfach super lustig, dass diese Drillinge hier, das war nämlich auch das Erste, was mir auffiel. Oh Gott, das ist jetzt natürlich wieder ein Outing. Der alte weiße Mann kommt jetzt wieder hier. Mir ist natürlich sofort der Ausschnitt der Damen aufgefallen.
Natürlich.
Aber das ist mir natürlich nicht aufgefallen wegen des Ausschnitts, Claudia. Ich weiß nicht, was du jetzt denkst, sondern das ist mir aufgefallen, weil es für Romulanerinnen so untypisch ist. Und in dem Moment dachte ich, Lörser und Betor, klar.
Ja, richtig. Und genau so, ne, ich hätte dir nichts anderes je unterstellen wollen.
Okay, sehr schön. Und es gibt aber noch eine Referenz. Ich haue jetzt richtig raus am Anfang. Am Anfang dieser Xinti-Steueroffizier auf der Cerritos. Der grätscht da rein, als Captain Freeman den Befehl geben will, sich zu den Rettungskapseln zu begeben. Und sagt so sinngemäß, Captain, eintreffendes Schiff, es ist die Wayfarer. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Referenz, diesmal an First Contact, wo der Steueroffizier, der Defiant, zu Worf im Prinzip das Gleiche sagt. Sir, da kommt ein anderes Raumschiff rein, es ist die Enterprise. Und es ähnelt auch noch Bäumlers Aussage bei der Ankunft der Titan in der Lower Decks-Folge No Small Parts. Also sie drehen hier alles durch den Fleischwolf.
Wow, also ich bin jetzt gerade extrem beeindruckt. Das vor allen Dingen schön finde ich, wie du dann diese Referenzen, wo die, wie du das Wort natürlich voranstellst. So.
Selbstverständlich.
Das ist selbstverständlich eine Referenz, eine Anspielung auf.
Ja, okay, ich werde versuchen, diese Füllwörter in Zukunft zu vermeiden, um mich nicht weiter zu irritieren.
Nein, Quatsch, ich finde das super, weil mir war das überhaupt nicht klar.
Okay.
Sehr ich habe beide Referenzen null mitbekommen.
Du hast nur auf den Ausschnitt von den Drillingen geachtet.
Richtig, also, die Doras-Schwestern, ja. Genau.
Jetzt sind es drei, oho. Aber gut, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Es kommt dann der Vorspann und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Kannst du dir denken, warum?
Weil sie nicht geändert haben.
Ja.
Das hat mich auch gewundert.
Das ist so richtig, da habe ich richtig gedacht, so nicht dran gedacht, vergebene Chance. Haben sie ja bei Crisis Point 1 auch nicht gemacht, aber trotzdem.
Ja, es hat mich auch wirklich gewundert, nachdem sie den Vorspann jetzt schon einige Male ans Thema der Folge angepasst haben, hätte ich gedacht, dass sie das hier auf jeden Fall auch machen.
Ja.
Aber nee, vielleicht, weil sie einfach betonen wollten, dass wir, es gibt einmal die reale Welt, in der sich ja nichts für die Figuren ändert. Abgesehen von einem großen Umstand.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber auf der anderen Seite, ich hätte es schon schön gefunden, wenn sie ihn geändert hätten.
Und es gibt danach, nach dem Vorspann, auch keine Titeleinblendung. Also kein Episodentitel, der eingeblendet wird. Aus Gründen, da kommen wir gleich noch zu.
Richtig.
Unsere Lower Deckers stehen dann im Prinzip zusammen und wir erfahren, dass es jetzt ein neues Holoprogramm gibt, das Bäumler geschrieben wird. Grundsätzlich, wie findest du das? Wie findest du die Idee?
Ich finde die Idee super, weil es, wir haben Mariner gehabt in der ersten Staffel und jetzt den nächsten Film von Bäumler schreiben zu lassen, ist eigentlich nur logisch.
Ja.
Und können wir kurz darauf eingehen, wie er heißt?
Bitte.
Bucephalus Dagger. Weißt du, wer oder was Bucephalus ist? Oder war?
Nein, das wirst du mir gleich erklären.
Aber natürlich, weil das ist natürlich selbstverständlich, das Pferd von Alexander dem Großen.
Ja. Ich fand den ehrlich gesagt nur klanglich lustig, den Namen. Aber schön, ja, dass er auch eine Bedeutung hat.
Ja, er hat eine Bedeutung, das vielleicht berühmteste Pferd der Antike.
Okay. Was machst du daraus für dich?
Es ist ein cooler Name.
Ja.
Und sie behalten die Tradition bei, den Captains, die im Mittelpunkt stehen, einen möglichst wirren oder ja einen komischen Beinamen zumindest zu geben. Also Tiberius.
Ja.
Wer kommt auf die Idee, sein Kind nach einem eher fragwürdigen römischen Kaiser zu benennen. Mhm. Also wenn, dann nennst du dein Kind Cäsar.
Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich.
Und ja, selbstverständlich. Und Bucephalus Dagger ist ein großartiger Name, der aber auch gleichzeitig total gekünstelt und prätentiös klingt. Und das passt dazu, dass Bäumler jemand ist, der hier zwar die Identität des Captains annimmt, aber sich in dieser Uniform noch gar nicht wohlfühlt und deshalb so, ja, so ein paar Schaufeln draufschmeißen muss, um sich selbst in der Rolle wohlzufühlen.
Im Gegensatz zu einer anderen Figur, die sich sehr wohl in dieser Rolle sieht und Tandy, auch wohlfühlt. Genau. Ja. Stimmt. Sehr schön herausgearbeitet, Frau Kern. Vielen Dank.
Danke sehr.
Dann möchte ich dich jetzt aber auch noch kurz an die Tafel bitten. Bei mir hat es ja gerade nicht funktioniert. Ich bin dann wieder zurück zu meinem Platz getrottet mit hängendem Kopf. Musste zur Strafe Ecken rechnen machen. Mariner sagt so schön den Satz, dass es auch im Film eine Zeitreisehandlung geben wird und dass es dabei doch hoffentlich nicht um die Ermordung von John F. Kennedy geht.
Oh, ja, großartig.
Warum?
Das sagt sie, weil Gene Roddenberry tatsächlich ein Drehbuch geschrieben hatte, in dem die Besatzung der Enterprise zurückreisen muss, um dafür zu sorgen, dass Kennedy ermordet wird.
Ja, weil die Klingonen den Wächter der Ewigkeit benutzt haben, um zurückzureisen.
Ja.
Das wäre eine crazy Geschichte gewesen.
Völlig irre. Und ich kann schon verstehen, dass Paramount da gesagt hat, du Gene, ich denke mal, das machen wir nicht.
Warum?
Ach, ich weiß auch nicht, vielleicht weil 1980 das doch noch frischer war und vielleicht Leute negativ darauf reagiert hätten, wenn, ich glaube sogar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Spock in der Version Kennedy ermordet hätte.
Das weiß ich
dafür nicht. Ich meine, ich hätte das mal gelesen, aber das müsste ich tatsächlich noch mal nachsehen. Und weil sie, das ist so eine ähnliche Geschichte eben wie City on the Edge of Forever, dass man persönliche Opfer bringen muss, um den Fortgang der Geschichte zu gewährleisten.
Ja, es wäre auch sehr weit hergeholt gewesen, warum die Klingonen diesen Ansatz wählen.
Ja, woher die Klingonen das überhaupt wissen, also das ist, was das 300 Jahre, wir bewegen uns in Star Trek zu dem Zeitpunkt mehr als 300 Jahre in der Zukunft. Und dass die Klingonen dann auf die Idee kommen, einen Präsidenten der USA, dass die überhaupt wissen, was die USA ist, 300 Jahre später.
Ja.
Und dann so einen winzigen Punkt in der Geschichte zu nehmen, um da die Zukunft zu verändern, da würde ich auch sagen, ja, mein Gott, dann bring einfach den Mond aus der Umlaufbahn und lass ihn auf die Erde stürzen. Problem gelöst.
Da merkt man dann doch immer bei Autoren den extremen Bezug zu wirklichen Ereignissen unserer realen Welt, die aber eigentlich keine so große Relevanz haben dürften für jetzt zum Beispiel Klingonen. Ich denke da auch an die Star Trek Enterprise Folge Carpenter Street damals, wo ich mich gefragt habe, warum die Sindi auf die Erde in die Vergangenheit reisen, um diese Blutdatenbank anzulegen. Das war auch eine so wirre Idee.
Stimmt.
Also nicht nur, dass sie die Erde ja damals vorgewarnt haben mit dem ersten Beschuss und diesem Terrorakt, so nach dem Motto, wir kommen mit einer größeren Waffe in Monaten, wir sind noch lange nicht fertig, bereitet euch schon mal drauf vor, zerstört uns vorher. Dann auch noch diese Idee, da in der Vergangenheit solche Spielchen zu spielen. Es ist manchmal ein bisschen sehr kleinkariert gedacht.
Richtig, also ich mag das auch nicht, wenn das so erdzentrisch ist.
Ja.
Weil die Föderation ist ein Zusammenspiel aus vielen Welten und die Erde so den Mittelpunkt zu rücken, was sie ja auch in Picard gemacht haben mit diesem Androidenverbot, das eigentlich nicht nachvollziehbar ist, warum sich alle Welten daran halten sollten, wenn auf dem Mars war es, glaube ich, Utopia Planitia, die Flottenwerft, wo der Android durchdreht. Da dreht ein Android durch und die ganze Föderation verbietet Androiden.
Ja, ja.
Also, aber das machen sie eben. Es sind Menschen, die diese Drehbücher schreiben. Wir Menschen leben auf der Erde. Und dass wir da uns schnell Anleihen besorgen bei dem, was wir kennen, ist auch nachvollziehbar.
Absolut. Ich fand dann noch eine Referenz ganz, ganz großartig und du wahrscheinlich auch, vor allem, weil sie so ein ganz kleines bisschen auch einen Arschtritt für gewisse Leute darstellt. Als Bäumler Mariner einen Teil des Plots seines Films beschreibt, in dem es darum geht, dass die Romulaner mit Hilfe dieses Chronogami jeden beliebigen Teil der Geschichte umschreiben können, fragt Mariner, ob das bedeutet, dass ein alternatives Filmuniversum entsteht, das parallel zu ihrem eigenen läuft, in dem aber andere Menschen jüngere Versionen von ihnen selbst spielen. Also ja, großartig, oder?
Großartig, großartige Anspielung auf die Kelvin-Zeitlinie.
Ja.
Und dann natürlich noch Tendys Kommentar, dass das wissenschaftlich schwer erklärbar wäre.
Ja. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Also es gibt Dinge, glaube ich, bei Mike McMahon, die kann man psychologisch mit der Zeit bewerten. Ja. Dinge, mit denen er Probleme hat. Dazu gehören unter anderem auch Pferde. Das haben wir schon mal gemerkt. Das merken wir hier in dieser Folge später auch nochmal. Also Kelvin-Zeitlinie und Pferde, das sind definitiv Dinge, die Mike McMahon nicht gut vertragen kann, glaube ich.
Richtig. Und er scheint auch eine seltsame Fixierung auf Koalas zu haben.
Auch das, ja.
Wir müssen dem nachgehen.
Wir müssen dem nachgehen, ja. Nach dem Vorspann gibt's dann, also nach dem Vorspann in Universe Holodeck gibt es dann auch eine Einblendung. Und zwar die Titelkarte sozusagen des fiktiven Holodeck-Films, wo sie einfach nur die 2 gegen die römische 2 ausgetauscht haben.
Ja, genau, richtig.
So wie es sich halt gehört und in den Farben und im Stil von Star Trek 2.
Ja, richtig.
Finde ich toll.
Natürlich, finde ich auch super. Und ich finde auch sehr schön, dass alle so Fake-Namen bekommen.
Ja.
Die eben auch dann kulturübergreifend sind. Also alleine, dass Mariner Rebecca Doodle heißt, ist schon absolut großartig.
Ja, man merkt schon, dass sich Bäumler das ausgedacht hat.
Ja, völlig. Auch dann Tendy als Lieutenant Commander Mina Vesper.
Ja.
Und Rutherford als Chief Engineer Silvo Toussaint, der dann sofort auch einen kreolischen Akzent versucht, merkt, dass er das null kann.
Ja.
Und hier sehen wir auch schon hier nehmen sie schon was vorweg, was sie in der ganzen Folge dann durchziehen, nämlich wie unterschiedlich die Figuren mit ihren Rollen in diesem Film umgehen. Dass Tendy also ganz enthusiastisch dabei ist, während Rutherford das Ganze nicht ernst nimmt.
Ja, und ich muss dir auch ehrlich sagen, auch wenn du mich dafür jetzt wieder dafür mich wieder ausschimpfen wirst, wenn ich das sage, aber ich hätte auf den Furz von Rutherford nach der Schwarzblende echt verzichten können.
Ah, das ist doch, ja, das ist auch ein Foreshadowing von dem, wie er sich verhält die ganze Zeit.
Ich weiß, Und es ist letztendlich, ja, es ist letztendlich das, was wir alle immer im Kino erleben.
Richtig. Und das ist es, also gerade in der Kindervorstellung ist das sehr, sehr gängig. Rülpser und Furz.
Ja, das ist schon richtig. Aber gut, das ist ja immer wieder der Moment, wo wir beide feststellen, da geht's beim Humor auseinander.
Ja, stimmt.
Aber das ist ja auch nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich eine Weile lang einige asiatische Komödien gesehen habe. Und wenn man asiatischen Komödien eins nicht vorwerfen kann, dann, dass sie subtil wären.
Ja. Es mag daran liegen, aber ich kann ja inzwischen auch damit leben und ich weiß ja auch, wo sie damit hinwollen. Und was du gerade gesagt hast, finde ich auch total spannend, weil das ist ja auch etwas, was wir in der Realität erleben, wenn wir mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen zusammen Aktivitäten vielleicht machen. Also ich stelle mir mal einfach vor, zum Beispiel, man geht mit einer bunt gemischten Gruppe in einen Escape Room. Da gibt's immer Leute, die nehmen das tot ernst. Die nehmen das Zeitlimit tot ernst. Die wollen das so schnell wie möglich schaffen. Die wollen so gut wie möglich sein. Die wollen in die Geschichte eindringen. Die wollen richtig drin sein. Die ziehen sich vielleicht sogar noch irgendwelche Klamotten an, die da am Eingang hängen, damit sie richtig drin sind. Ich gehöre auch dazu. Ich habe mir im Escape Room letztens, im Harry Potter Escape Room, habe ich mir auch sofort den Umhang und den Zauberstab geschnappt. Also ja, gar klar. Keine Frage. Aber dann gibt's halt auch die wie Rutherford, die da die ganze Zeit rumstehen und sagen, da oben ist eine Steckdose. Die gehört hier aber nicht hin.
Ja.
Aber das ist es halt, ne? Darauf spielen sie doch an.
Total. Und das zieht sich die ganze Folge durch. Also ich musste, jetzt wo du Escape Room sagst, ist genau das gleiche Szenario wie bei, wenn du Dungeons and Dragons spielst mit Leuten. Du hast, gerade wenn du mit einer Gruppe anfängst, du hast ganz oft die eine Person, die dieses Szenario nicht ernst nimmt.
Ja.
Und du kommst dann mit deiner Gruppe irgendwie in ein Dorf und die Person sagt dann so, ja, ich gehe zu dem Bürgermeister und sag ihm, dass er eine hässliche Nase hat. Ist so, ja, würdest du das in der Realität machen? Wahrscheinlich nicht.
Das ist aber nicht die Realität.
Ja, genau so. Wir wollen doch hier nur Spaß haben. Ja, aber wir können diesen Spaß nur haben, wenn wir alle uns darauf einlassen, dass dies jetzt für 2 Stunden die Realität ist.
Ja.
Und das kann Rutherford hier nicht. Oder er versteht nicht, dass das der Ansatz ist. Und Tandy, die taucht genauso, die würde auch im Harry Potter Escape Room sofort sich den Umhang und den Zauberstab schnappen.
Ja. Ja, das ist eine interessante Ebene. Tatsächlich auch ein schöner Subtext, Frau Kern. Freue mich, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber wir schreiten mal in der Handlung voran, würde ja, ich bitte. Vorschlagen. Es geht dann sozusagen auf die Basis dieses Chronogami-Projekts und wir lernen eine Dame kennen, die eine Art Love Interest für, sag bitte nochmal seinen kompletten Namen. Captain Dagger.
Ja, Moment. Bucephalus.
Bucephalus. Das kann Dagger. Ich mal aussprechen. Okay, Captain Dagger. Dr. Helena Gibson. Und da überlasse ich jetzt vielleicht die Referenz einfach mal dir.
Dr. Carol Marcus?
Ja, natürlich. Ja, auch wieder Star Trek 2.
Richtig.
Genesis Device und alleine auch schon dieses kleine Briefing-Video, was sie da einspielen, ja, was ja auch genauso schlecht gemacht ist wie damals das vom Genesis-Torpedo.
Ja, richtig. Das ist so, vor allen Dingen, ich glaube, es ist Rutherford, der dann irgendwie im Hintergrund sagt, wow, tolle Grafik.
Also, ich find's toll. Ich habe mich ein bisschen gefragt, an der Stelle wissen wir ja noch nicht, was Bäumler vor kurzem passiert ist. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, warum er in seiner eigenen Erzählung so merkwürdig auf Dr. Gibson reagiert, die dann ja stehen gelassen wird von ihm und in einem großartigen Moment da steht, wie jemand auf einer Theaterbühne, der nicht mehr weiß, warum die anderen anderen Text sagen, als er im Drehbuch steht und sagt, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht mehr, wie es weitergeht.
Ja, genau.
Aber was machst du aus dieser Szene?
Ja, er ist nicht bei der Sache. Er kann sich, weil er ja von Ransom etwas erfahren hat, das ihm den Boden unter den Füßen wegzieht, ist er nicht mehr bei der Sache. Wir sehen das schon, als er reinkommt, wieder von seinem Gespräch, da merken wir, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Er ist teilnahmslos, er ist mit seinen Gedanken woanders und er kann sich in dem Moment nicht mehr auf seine eigene Geschichte oder auf dieses, was er als belanglos, dieses Geplänkel mit Helen, ist für ihn auf einmal belanglos geworden. Und deshalb kann er sich nicht mehr auf diese Kunstfiguren einlassen.
Vielleicht fragt er sich in dem Moment auch schon, ob nicht sein eigenes Bestreben, diesen Film besser zu machen und gehaltvoller zu machen als Mariner, genauso belanglos ist.
Ja, ich denke schon, dass er sich das fragt, weil er macht die Fortsetzung von etwas, das eigentlich, wie ja auch später gesagt wird, Mariner als Therapie benutzt hat.
Ja.
Und er macht sich jetzt diese Welt zu eigen, aber hat er wirklich was Neues zu sagen? Und das ist ja auch etwas, das sich jedes Sequel fragen muss. Kann ich dem Original etwas Bedeutsames hinzufügen? Ja oder nein? Und ich glaube auch, an diesem Punkt ringt er damit und denkt sich so, hey, dieses Love Interest, das ist alles so Klischee. Und Mariner sagt ja auch ein paar, 20, 30 Sekunden vorher, als Helen das Chronogami erklärt, sagt sie ja auch irgendwas so, yeah, Doc, you really wanna avoid that many made-up words in a row. Also bitte vermeide so viele erfundene Worte hintereinander.
Ja.
Und das ist eben auch, das ist alles, es ist Make-Believe, wie man im Englischen sagt, du musst deine Vorstellung, deine Fantasie freien Lauf lassen können, um das zu genießen. Und das kann Bäumler mit dem Wissen, das er jetzt hat, nicht mehr.
Ja, und man muss natürlich ihm auch, um da schon mal so ein bisschen in die Filmkritik einzusteigen, vorwerfen, dass er in gewisser Weise nur dem Credo höher, schneller, weiter gefolgt ist.
Ja, und das macht er ja, also das sehen wir ja auch in all den Momenten, die wir dann mit Rutherford und Tandy verbringen. Das alles, es ist höher, schneller, weiter, aber wir kommen dann irgendwann auch an den Punkt, wo die Figuren die Handlung nicht mehr verstehen.
Ja. Das ist vielleicht ja auch so ein ganz kleines bisschen so ein Meta-Witz von Ben Rogers über sein eigenes Skript, bei dem er ja selber versucht hat, seine eigene erste Folge mit dem Sequel zu toppen und auch vielleicht den gleichen Ansatz verfolgt hat wie Bäumler aus guten Gründen und auch irgendwann vielleicht gemerkt hat, dass das auch nicht zielführend für eine kohärente Handlung ist.
Ja, richtig. Und das ist es ja auch. Die springen hier von einem Setpiece zum nächsten.
Ja. Wir machen mal weiter mit der nächsten Referenz. Die finde ich auch sehr schön, weil die mal innerhalb von Lower Decks existiert. Das
darf
ist
ich?
Der Platz.
Darf ich?
Ja, oh bitte, 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 bitte.
Tateskior.
Ja, 9.
Tateskior 9, genau.
Genau.
Das ist natürlich der Schauspieler von Shax.
Ja, sehr schön. Das ist dann natürlich noch wieder eine Stufe mehr Meta.
Ja, richtig. Und hast du gemerkt, wie ganz locker das natürlich da reingeflossen ist?
Oh Mann, ja. Es geht dann auf diesem Planeten um ganz, ganz schwerwiegende Themen auf einmal. Und zwar um die Suche nach dem Sinn des Lebens und einer gottähnlichen Kreatur, Kitiha. Und da muss man natürlich auch sofort an etwas denken, was wir auch erlebt haben in einem Star Trek Sequel zu einem sehr erfolgreichen Film, nämlich bei Star Trek 5, der ja nach Star Trek 4 kam. Und wo sie auch versucht haben, da mehr Tiefe reinzubringen nach Star Trek 4. Und da sucht ja Spocks Halbbruder Cyborg nach Chakare. Und das ist definitiv hier auch angelehnt, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Und es ist gleichzeitig aber auch eine Leben des Brian-Parodie.
Auch.
Nämlich, ne, das, was ich wunderbar finde, wenn sie in diese Stadt kommen und da ist eine Straße mit rivalisierenden Propheten.
Ja, mega geil. Stimmt, hast du recht. Ich liebe ja Life of Brian, aber.
Ja, ich auch.
Ja, das stimmt wirklich. Großartig. Eine Goldmütze für einen Leprakranken. Für einen Ex-Leprakranken. Den muss ich auch mal wieder gucken.
Ja, großartiger Film. Was hat er denn gegen die Vögel? Er sagt, die Vögel sollen, dass die Vögel nicht arbeiten. Ja, ist doch gut für sie.
Geheiligt werden die Skifahrer.
Ich denke, er meint die ganze Wintersportindustrie.
Okay, obwohl du den wahrscheinlich nie auf Deutsch geguckt hast.
Ich habe ihn das erste Mal tatsächlich auf Deutsch gesehen und seitdem immer auf Englisch.
Ja, aber trotzdem hast du gerade auf den deutschen Satz exakt die Synchronisation, die deutsche Synchronisation geantwortet. Wobei, glaube ich, es ist ein bisschen anders als in deiner Formulierung, aber es ist großartig, dass es trotzdem funktioniert. Ja, denn ich habe ihn noch nie auf Englisch gesehen.
Echt nicht? Guck dir mal auf Englisch, das ist sehr, sehr geil.
Also ich habe schon mal reingeguckt.
Ja.
Ich mag das auch auf Englisch, ich mag Monty Python auch auf Englisch, aber alleine schon für die Stimme seiner Mutter am Anfang.
Ach, ja.
Auf Deutsch. Ich meine, die ist auf Englisch auch toll, aber wenn ich die höre auf Deutsch, da kriege ich schon gute Laune. Sternhagel, voll seid ihr! Raus hier!
Also das
heißt ein anderes Gehör! Ja.
Ich finde auch, dass der super synchronisiert ist.
Jetzt sind wir ganz weit vom Thema abgekommen, eigentlich
Ach,
nicht,
Quatsch.
Aber doch irgendwie schon.
Wir sind wir waren bei Sinn des Lebens, was ja auch ein Monty Python-Film ist.
Richtig, sehr schön. Vielleicht können wir da nachher noch was draus machen, dann hat sich's gelohnt. jetzt teilt es sich auf jeden Fall auf. Mariner und Bäumler sind zusammen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, während die anderen die Romulaner verfolgen, die den Chronogami aktivieren und durch die Zeit reisen. Und diese beiden Crews, also die Cerritos-Crew hinter der Wayfarer-Crew, oder beziehungsweise mit der Wayfarer-Crew, die Romulaner zurück in die Vergangenheit verfolgen, um die Zeitlinie zu reparieren, ist natürlich eine Anspielung auf First Contact.
Ja, richtig.
Ist jetzt nicht so schwer gewesen, aber man muss es trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen. Aber dann gibt es ja auch noch diese aquatischen Lebewesen.
Ja,
die
richtig.
Helfen sollen, eine Krise abzuwenden. Und da sind wir natürlich.
Ja,
Bei Star Trek 4, bei den Wahlen, Frau Kern.
Ach so, da, natürlich, ja. Logisch. Natürlich. Ich dachte jetzt gerade tatsächlich, weil ich war ein Stück weiter und hatte den Namen dieses Algenwesens Botschafter Koro. Und hab gedacht, so Mensch, Botschafter Koro, ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Bin dann kurz in Panik geraten, als du mich das gefragt hast.
Ja, wenn man in Panik gerät, ist es eh vorbei.
Ja, richtig. Aber natürlich George und Gracie, die beiden Buckelwale.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch ziemlich cool, wie sie hier alles durcheinander mischen. Wobei auch nicht jeder Film vorkommt, glaube ich. Aber sie haben das meiste drin.
Ja, also sie haben Nemesis mehrfach drin. Auch diese Verfolgungsjagd ist aus Nemesis.
Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ja. Diese Wüstenverfolgungsjagd.
Richtig.
Ja. Ich würde jetzt sagen, Insurrection ist mir, glaube ich, nicht begegnet.
Mir jetzt spontan auch nicht.
Und beim dritten bin ich mir auch nicht sicher.
Das Ende.
Ja, okay.
Ne, der Torpedosarg höchstens.
Ja. Ja, dann würde tatsächlich, wenn man sich so überlegt, eigentlich nur Star Trek 6, Undiscovered Country?
Nee.
Also der sechste und der zehnte, der sechste und der neunte vielleicht nicht. Wir müssen da noch mal gucken, ob wir da noch was finden.
Im Zweifelsfall gibt's da irgendwas am Bildrand oder sonst irgendwas, was man übersehen hat.
Das ist dann wieder den Hörern überlassen, uns das zu erzählen. ich finde es auf jeden Fall großartig, wie Bäumler dann erklärt, dass er aus Mariners Film versucht hat, einen mit Bedeutung zu machen. Und ihre Antwort ist ja relativ deutlich. Sie sagt, er trieft vor Bedeutung. Ist das eine Inszenierung von Nimoy versus Shatner?
Ich befürchte es, ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer eine leichte Schwäche für Star Trek 5 gehabt. Nicht, dass der Film gut ist.
Nee.
Aber er meint es gut.
Und er macht auch einiges gut.
Richtig, und er macht Spaß. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ja, ich sehe auch da die Verbindung zwischen Star Trek 4 und Star Trek 5, den Übergang von einem sehr leicht und locker erzählten Film mit sehr viel Humor und einer auch nicht gerade unterschwelligen Botschaft zu diesem bedeutungsschwangeren, wir müssen das den Sinn des Universums und unser Gott. Leben und Gott und Religion und was ist das alles und wo stehen wir in diesem gigantischen Universum? Und er scheitert bei der Beantwortung all dieser Fragen, weil er einfach scheitern muss.
Ja, er verhebt sich einfach komplett an dem, was er davor hat, ja.
Völlig. Und
aber es wirkt schon so ein bisschen so. Es wirkt so, dass Bäumler sagt, so nach dem Motto, ja, du hast ja da nur so ein Popcorn-Feuerwerk abgefeuert. Und ich versuche das jetzt halt auf Star Trek-Art tiefsinnig zu machen.
Ja. Genau, und weil er eben Bäumler ist, macht er das mit den Methoden, die ihm zur Verfügung stehen. Und er hat es ja eben nicht einprogrammiert. Er sagt ja selber, dass diese Suche nach Kitty H. Das Holodeck ist ein adaptives Programm, das sich anpasst an das, was die Handelnden tun in ihm. Und er hofft, dass dieses Holodeck ihm Antworten geben wird, die er selber nicht einprogrammiert hat. Mhm. Also so ein bisschen, als ob du ChatGPT fragst, was der Sinn des Lebens ist.
Stimmt.
Da kommt auch nichts wirklich was Gutes bei raus.
Nee, man merkt es ja auch nachher. Es ist schwierig. Es ist schwierig.
Genau.
Die schlaffe Hautkarte, was ich übrigens auch für eine großartige deutsche Synchronisation halte, ist auf Englisch sicherlich ähnlich, aber ich finde, es klingt geil. Das ist so ein bisschen die uncoole Version von Prison Break, oder?
Ja, das dachte ich auch. Aber auch mit so ein bisschen Ekel.
Ja, natürlich. Sehr das schön ist fand. Jeder von uns, der tätowiert ist, ich weiß nicht, ob du tätowiert bist, aber ich bin auf jeden Fall tätowiert, der fragt sich das ja auch irgendwann. Wie werde ich denn damit eigentlich aussehen, wenn ich 80 bin? Ich bin aber zum Glück nicht ganz körpertätowiert, von daher komme ich um diese schlaffe Hautkarte dann zumindest rum, hoffe ich. Aber ich muss aufpassen, dass meine Arme irgendwann nicht so schwabbelig werden wie die von dem Kollegen hier. Dann hängen meine Tattoos und der Name meiner Tochter mir auch auf den Knien.
Danke für dieses Bild.
Sehr gerne. Ich habe mich an der Stelle gefragt, was es soll. Sie erklären es uns ja dann später noch.
Richtig.
Und dann steigt Mariner aus dem Holodeck aus, wie du hast schon gesagt, über den schwarzen Balken des Kinoformats rüber. Also es ist wirklich, wie kommt man auf sowas?
Das ist großartig. Es ist so ein geiler visueller Gag, genau wie sie in dem ersten Crisis Point, wenn sie sich mit dem Kopf, wenn sie sich den Kopf in den Buchstaben stoßen.
Ja, stimmt. Ja. Und dann erfährt sie von Ransom, dass Bäumler nicht ohne Grund so schlecht drauf ist, sondern dass halt sein Transporter-Klon William, der ja auf die Titan gegangen ist, gestorben ist. Einen relativ schnellen und sinnlosen Tod. Ja. Das ist eine krasse Wendung.
Absolut, weil in dem Moment, du hast die ganze Zeit gedacht, es geht nur darum. Es geht darum, dass Bäumler irgendwie versucht, Mariner zu toppen, was sicherlich auch ursprünglich sein Anspruch war. Und das, er springt völlig aus den Gleisen in dem Moment, wo er von dieser tragischen Wendung hört und vor allen Dingen, dass sein cooler Klon, der den besseren Job hat als er, der auch irgendwie ja all das leben kann, was Bäumler gerne leben würde, eben was er auf der Titan ist und so weiter, dass der gestorben ist und nicht heroisch, sondern durch so ein blödes, was war es, ein Gasleck oder sowas.
Ja, also wirklich richtig, richtig scheiße, richtig sinnlos. Ja.
Ne, völlig sinnlos und er ringt damit. Er sagt, wenn jemand, der cooler ist als ich, sowas passieren kann, was ist dann mit mir?
Ja. Das Gasleck passt dann natürlich auch wieder zur Referenz. Wir sind hier natürlich wieder bei Generations und bei Picard, der erfährt, dass sein Bruder und sein Neffe in einem Feuer umgekommen sind. Ist ja, ja auch etwas, was einen wahrscheinlich in der Nacht überrascht und relativ sinnlos ist letztendlich.
Genau, und auch man würde meinen, dass in der Zukunft, in einer fast utopischen Zukunft, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Und sie rufen uns, also es war in Generations so und auch hier, man ruft uns einfach in Erinnerung, dass es immer noch keine perfekte Welt ist, in der jeder gerettet werden kann. Manchmal sterben Leute und manchmal sterben Leute auch ohne jeden Sinn und Zweck.
Ja. Bäumler gibt's auf jeden Fall zu denken, das wissen wir jetzt und das werden wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen im Kopf behalten. In dem Holoprogramm geht es dann für die Crew der Cerritos weiter zum 15. Juli 1982. Ich war damals gerade erst 5 Jahre alt. Du auch ungefähr?
Höchstens.
Das heißt, wir waren beide zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht in Großbritannien. Aber wenn wir es gewesen wären, dann hätten wir am Tag danach Star Trek 2 im Kino sehen können.
Wie cool.
Und ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand sagt, nein, das wäre nicht möglich gewesen. Aber ist nicht morgen die Premiere von dem coolen Film? Schade, dass wir heute hier angekommen sind. Nein, aber sie haben den Tag verpasst.
Ah, schade eigentlich. Obwohl, wenn sie in Australien, sie zeigen dir das Datum von Australien. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn sie in Australien sind, dann wären sie doch einen Tag weiter.
Naja, sie waren ja in England an der Stelle.
Sind sie nicht in Sydney?
Ach, sie sind in dann sind sie einen Tag weiter.
Oder? Aber da steht ja dann 15. Nee, das ist ja dann das australische Datum.
Ja, das ist das australische Datum, das
stimmt. Moment, aber dann wäre es doch ist jetzt Australien vor oder zurück?
Du bist auf jeden Fall an was dran. Also wenn die darüber nachgedacht haben.
Das wäre mega, weil gerade mein Zeitzonen, doch, warte mal, Australien ist vor uns. Also vor Westeuropa. Ja. Deutlich vor uns. Das heißt, in Australien, wenn es in Australien der 15. ist, ist es in Großbritannien wahrscheinlich noch der 14. Oder auch schon der 15. Aber Australien ist in jedem Fall weiter vorne. Und wenn es da der 15. ist, dann passt es nicht.
Dann passt es nicht. Aber das wäre zu cool gewesen. Vor allem, weil es ja auch in der Szene dunkel ist. Das heißt, richtig. Es wäre dann definitiv der nächste. Ja, hätte.
Ja, richtig. Also das wäre wirklich.
Mit Uhrzeiteinblendung wäre es noch geiler gewesen. Ja. Wenn man es dann ausrechnet, dann sind wir genau bei der Startzeit von Star Trek 2 in London. Im Kino vor Premiere von Star Trek 2. So. Mike McMahon, shame on you.
Oder war das vielleicht in den USA? Dass der einen Tag früher in den USA angelaufen ist.
Das auch möglich. Da müsste man jetzt wieder nachgucken. Das ist auch wieder etwas für später. Das ist was für die Nachbereitung dieses Casts.
Richtig.
Wir können ja nicht alle Antworten haben. Wir haben alle Fragen, aber wir haben nicht alle Antworten.
Richtig, da geht's uns wie Bäumler.
Richtig. Sehr schön. Wir springen von Star Trek 2 dann gleich wieder weiter zu Star Trek 4. Wir haben Punks, wir haben einen Ghetto-Blaster. Und ja. Ich finde ja die Szene großartig, wo Rutherford dem Punk noch die Hose auszieht und dann sagt, ich brauche einen größeren Punk.
Ja, richtig. Genau. Aber das ist auch so der Punkt, wo du merkst, dass Tandy langsam sauer wird.
Ja, absolut. Weil sie ist verbissen.
Ja, sie will das jetzt, also sie ist in der Handlung drin und sie will jetzt diesen Oktopus-Vorfahren von Botschafter Koro aus dem Aquarium retten. Und sie ist also richtig in der Story drin und ärgert sich darüber, dass Rutherford anfängt, Kostüme anzuziehen.
Ja.
Und das sichtlich nicht ernst nimmt.
Ja. Obwohl er immerhin damit ja versucht einzutauchen.
Ja, richtig. Aber er ist sehr viel spielerischer dabei.
Er meint es nicht wirklich ernst.
Nein.
Nein, nein. Er sagt nur, das ist doch der Spaß da dran. So.
Richtig.
Sich jetzt hier den Punk aus sich zu machen. Wir haben derweil eine etwas ernsthaftere Unterhaltung zwischen Bäumler und Mariner, bei der ich mich auch frage, ob das ein Kommentar über die reale Welt ist. Und zwar geht es dann darum, dass es ein Sternenflottenfilm ist, den er da gemacht hat. Und ein Sternenflottenfilm ist es wert, gemacht zu werden. Ist das so eine Aussage darüber, dass auch die Star Trek-Filme, die vielleicht schiefgegangen sind, es wert waren, gemacht zu werden, es wert sind, gesehen zu werden, weil sie Sternenflottenfilme sind?
Ich denke schon. Ich denke, dass er uns hier so ein bisschen dass er hier uns bittet, mehr oder weniger, nicht ganz so hart zu sein. Also, weil jeder Film, den sie gedreht haben, sie hatten immer den Ansatz, dass sie einen guten Sternenflottenfilm machen wollen.
Ja.
Das hat oft nicht funktioniert. Ich würde sogar behaupten, die Hälfte der Zeit hat es nicht wirklich gut funktioniert. Aber wenn es dann klappt, dann kommen halt auch richtig geile Filme dabei raus.
Mhm.
Und wenn es nicht klappt, bekommt man immer noch Filme, die wenigstens dieses Star Trek am Leben erhalten und die Sternenflotte am Leben erhalten. Und allein deshalb sind sie es wert, gemacht zu werden. Also das wäre zumindest meine Interpretation davon, was hier passiert.
Würde ich genauso sehen. Und dann ist es bestimmt auch kein Zufall, dass die beiden von Nick Nack gerettet werden, indem er die Wand sprengt, genauso wie damals Montgomery Scott, der Kirk und Spock und McCoy befreit in Star Trek 5. Viel geschmähten Film, der es aber auch wert war, gemacht zu werden.
Ja, absolut. Und der auch viele schöne Momente hat, die man vielleicht vergisst, wenn man sich auf das konzentriert, was in dem Film nicht funktioniert.
Ja. Tandy und Co. sind dann auf einmal wieder bei einem komplett anderen Setting, und zwar bei der Gründung der Föderation, die wir schon gesehen haben in Star Trek Enterprise in These Are the Voyages. Und was ich daran persönlich so besonders lustig finde, ist, dass wir jetzt zum zweiten Mal die Gründung der Föderation aus 500 Metern Entfernung sehen.
Ja, genau, stimmt.
Damals haben sie schon die Rede von Archer uns sozusagen vorenthalten, die er ja die ganze Folge einstudiert und über die er sich Gedanken macht. Und dann ist es soweit. Dann ist der Moment gekommen, über den wir im Prinzip schon so viel nachgedacht haben und von dem wir uns so viel erhofft haben. Und wir hören die Rede von Archer nicht, weil die Produzenten der Meinung waren damals, dass zwei aufeinanderfolgende Episoden, die mit einer Rede von Archer enden, des Guten zu viel sind. Wo man sich auch noch fragen kann, ob die was am Kopf haben.
Ja.
Aber egal. Und jetzt hier sehen wir es wieder, das Setting. Und du hast das Gefühl, die Kamera ist noch weiter weggefahren.
Ja. Richtig, das ist so weit weg von den Figuren. Die gehen da ja auch kaum drauf ein. Die finden es nur wichtig, weil die Romulaner das verhindern wollen.
Ja.
Und man merkt ja dann auch sehr, sehr schön, wie unterschiedlich die Figuren mit dem Szenario umgehen, als sich T'Ana opfert.
Richtig, ja. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn sie uns sagen wollen, ach, da hinten, das ist die Gründung der Föderation, man weiß nicht mehr darüber. Was da gesagt wurde, ist bis heute nicht bekannt.
Richtig, und guckt lieber darauf, wie T'Ana direkt vor uns einmal durch den Bildschirm springt.
Genau. Also. Interessant finde ich Tandys Reaktion, die ja auch wieder gerade im Kontrast zu Rutherford zeigt, wie ernst sie das nimmt.
Oh ja, Also sie bricht in Tränen aus, als sie die sterbende Teana in den Armen hält. Während Rutherford sagt, riecht's hier nach verbranntem Romulaner. Und eben was völlig unpassend ist in diesem Moment, weil, aber er nimmt es nicht ernst. Für ihn ist das immer noch ein Spiel. Und ein Spiel auf einer ja, Ebene, in der es völlig egal ist, was passiert.
Ja.
Und Tandy sagt so, nein, das ist so nicht. Ich bin jetzt hier, wir sind jetzt hier drin und ich möchte Captain werden. Also sie benutzt dieses Spiel wirklich zu einer Art von Selbstfindung. So
richtig.
Wie, ja, so wie Mariner das auch im ersten Crisis Point gemacht hat.
Witzigerweise leistet Bäumler dann hier also Arbeit an Tandys
ja.
Selbstwerdung. Kann man so
indem
sagen?
Er, alleine dadurch, dass er so abgelenkt ist, dass ja. er ihr diese Captains-Position anvertraut.
Ja,
und
richtig.
Sie da voll drin aufgeht und dann auf einmal merkt so, boah, das ist geil, ich möchte Captain sein. Was sie sich nie getraut hätte vor Crisis Point 2.
Oh, Claudia, das ist toll.
Oder?
Das ist vor allem deswegen toll, weil es auch etwas spiegelt, was mich ja auch immer gestört hat, was mir immer aufgefallen ist. Zum Beispiel bei Star Trek Nemesis, wo ja Patrick Stewart und Brent Spiner am Drehbuch mitgeschrieben haben, dass du ja manchmal einfach merkst, dass wenn der Egoismus, der Narzissmus zu groß wird, weil man sich selber in eine Schlüsselrolle schreiben möchte oder weil man es sich so hinschreiben möchte, dass man dabei besonders gut aussieht, meistens nicht zu einem guten Resultat führt, während es hier so ist, dass Bäumler als Autor dieses Films und als letztendlich Regisseur dieses Films die Hauptrolle aus der Hand gibt und damit Tandy ermöglicht, ihren Shining Moment zu haben.
Ja, und es uns ermöglicht, eine wirklich schöne Reise mitzumachen, nämlich die von ihr und Rutherford.
Ohne, dass er sich selbst inszeniert.
Genau, er muss sich selbst, also er nimmt sich selbst zurück und das, ich finde, das ist ein toller Verweis. Sagen, und wir haben es ja auch gemerkt in Nemesis und wir merken es immer wieder in Filmen, wenn das Ego die Kontrolle übernimmt und
ja.
den gesunden Menschenverstand außer Kraft setzt. Ich habe jetzt gerade Killers of the Flower Moon gesehen.
Ja.
3,5 Stunden und Leonardo DiCaprio, der diese Rolle unbedingt spielen wollte, ist fehlbesetzt.
Schade, warum?
Weil er zu 90% dieses Films mit dem gleichen Gesichtsausdruck rumläuft. Er spielt eine Figur, die sehr, sehr leicht zu manipulieren ist, sehr, sehr schwach, sehr feige und, und sehr dumm. Und
okay.
er kriegt es nicht, also er sollte eigentlich eine andere Rolle spielen, aber wollte die hier unbedingt übernehmen. Wahrscheinlich, weil er einfach in 90% des Films drin ist, während die andere Rolle, nämlich die des FBI-Agenten, erst im zweiten Drittel des Films überhaupt auftaucht.
Mhm.
Und da merkst du dann auch, da hat das Ego leider die Kontrolle übernommen und es wäre besser gewesen, wenn man es so beibehalten hätte, wie es ursprünglich geplant war.
Auch ein sehr schöner Vergleich, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich kann es mir natürlich vorstellen, dass es so ist, wie du sagst, auch wenn man eigentlich glauben sollte, dass Leonardo DiCaprio in der Lage ist, sowas zu spielen. Aber es klappt, es passt halt nicht immer.
Nee, es passt nicht immer. Und hier merkst du, dass nach der ersten Stunde hat er sein Pulver verschossen. Ich fand ihn in der ersten Stunde super.
Mhm.
Gut, der Film ist auch 3,5 Stunden lang, was ein bisschen bitter ist. Aber nach dieser ersten Stunde fällt die Figur für mich auseinander und er kann ihr auch nichts geben, was mich zumindest bei der Stange gehalten hätte über die nächsten 2,5 Stunden.
Okay.
Aber gut, das soll ja nicht das Thema sein.
Wir machen den Schlenker zurück zu Tandy, weil die ja auch noch so einen Moment der Selbsterkenntnis hat und sich wirklich eingesteht, dass sie Captain werden will.
Und das hat ihr Bäumler ermöglicht, damit, dass er macht das ja nicht bewusst, sondern er ist überfordert, er möchte, also seine Gedanken kreisen nur um den Sinn des Lebens und er versucht, den Tod von William irgendwie einzuordnen für sich und zu verarbeiten und deshalb überlässt er ihr diese Rolle, aber damit macht er etwas, was für Tandy wahnsinnig positiv ist.
Ja. Und deswegen, also ich muss noch kurz erwähnen, die Bombe, die sie da deaktivieren, sieht aus wie die aus Star Trek Nemesis. Und das Bombe rüberbeamen in der nächsten Szene, die der Szene entspricht, die wir vor dem Vorspann gesehen haben, ist natürlich Star Trek 2. Richtig. Da haben wir das auch wieder abgefrühstückt. Aber vor allem relevant ist natürlich, dass jetzt Tandy im Captain's Chair sitzt, dass sie das Kommando übernimmt und dass sie dadurch den Tag sofort rettet. Also die Krise sofort bereinigt.
Und sie macht es super. Sie ist total selbstsicher. Und sie führt dieses Schiff durch diese Krise innerhalb kürzester Zeit und ohne irgendwelche Probleme. Und man fragt sich, ob Bäumler das ähnlich gut gelöst hätte.
Ja, spannend. Währenddessen geht die Reise auf der Suche nach dem Sinn des Lebens weiter. Während es in Star Trek 5 ja Chakarev war, ist es hier Chatanari. Und du erklärst mir jetzt, warum Chakarev heißt und Chatanari Chatanari.
Was?
Nicht?
Nein. Ich dachte, Chatanari sei eine Anspielung auf Shatner.
Ja, ist es auch.
Ach so, dann ist ja alles gut.
Sei doch mal mutig, Claudia. Okay. Okay, kennst du die Geschichte hinter Chakarev nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Oh gut. Chakarev spielt auf Sean Connery an. Chakarev.
Natürlich, die wollten den als Cyborg haben.
Genau, ja.
Richtig.
Und Chatanari heißt Chatanari, weil Ben Rogers, William Shatner, für diese Episode haben wollte.
Oh, und deshalb haben wir dann am Ende die Szene.
So ist es.
Wie großartig. Okay, das ist richtig geil.
Ja, finde ich auch. Also das ist auch eine sehr, sehr witzige Anspielung.
Super.
Bäumler will es jetzt wissen. Der Sinn des Lebens muss es sein. Und Mariner sagt das so schön. Gottgeschichten haben immer einen Haken. Das ist natürlich auch ein Kieferhaken gegen Star Trek 5 und gegen William Shatner. Aber das, was dann passiert, ist eigentlich interessant. Nämlich, dass Bäumler auf sein Ziel, Kitty H., trifft. Und was Kitty H. dann von sich gibt.
Ja, diese Glückskekse-Weisheiten.
Ja.
Weil natürlich ein Holodeck-Programm nicht in der Lage ist, den Sinn des Lebens zu entschlüsseln, sondern also irgendwelche Motivationssprüche raushaut, eben was du bekommen würdest, wenn du ChatGPT fragst.
Ja.
Und im Zweifelsfall haben sie ChatGPT gefragt und einfach die Antworten kopiert.
Die werden ja auch immer schlechter.
Ja, richtig. Das geht ja, denn irgendwann sind wir bei Forrest Gump.
Ja, richtig. Und das ist natürlich sehr frustrierend für Bäumler, der sich sehr viel davon versprochen hat und dann in dieses Ding einbricht. Und dann sind wir endlich auch bei Star Trek The Motion Picture.
Ja, genau. Kitty Hawk.
Kitty Hawk von den Wright-Brüdern.
Ja.
Das ist natürlich eine geile Anspielung auf V'ger und die Voyager 6.
Total. Ja. Total. Und vor allen Dingen dann Bäumlers frustrierter Ausruf, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und was ihn dann wiederum in so eine Sinnkrise stürzt.
Ja.
Und er nicht mehr klarkommt damit, weil er hat alles getan, er hat diese enorme Reise auf sich genommen, um den Sinn des Lebens zu finden. Und am Ende bekommt er nur irgendwelche sinnlose Gefasel und eine Enthüllung, die überhaupt nicht zum Thema passt.
Er hätte auch auf der Kirmes zum Handlesen gehen können.
Ja.
Zum Wahrsagen. Wäre wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen.
Genau. Und wäre deutlich einfacher gewesen. Aber dann wäre die Folge nach 5 Minuten vorbei gewesen.
Richtig. Und außerdem ist es ja oft so im Leben, wenn man etwas zu sehr will, findet man es nicht.
Ja.
Wenn man dann in Ohnmacht fällt und träumt, dann lässt man sich auf einmal inspirieren durch etwas, was passiert. Und das ist diese Abschlussszene hier, die noch nicht die Abschlussszene ist, aber die für mich die wichtigste Szene dann am Ende der Folge ist. Wir sind auf einmal wieder auf der Farm von James T. Kirk in Idaho, die wir aus Star Trek Generations kennen, die wir da im Nexus gesehen haben und wo Jean-Luc Picard ihn besucht hat. Aber du hast es schon gesagt, Kirk ist nicht zu Hause.
Ja. Und das finde ich auch so lustig. Wir sehen Kirk am Briefkasten stehen. Und für einen Moment habe ich wirklich gedacht, so, oh mein Gott, die haben den Shatner bekommen. Und
ja, die Frage ist, wollte er nicht? Oder konnte er nicht? Oder wollte er zu viel Geld? Ich würde es gerne wissen.
Ich würde es auch echt gerne wissen. weil es ist alles auch mit dem, was du eben erklärt hast über Shatanari und die Anspielung aus Star Trek 5 mit Connery. Die hätten sie nicht gebracht, wenn sie es nicht versucht hätten. Und es ist aus irgendeinem Grund gescheitert. Ob es jetzt am Geld gelegen hat, an der Zeit. Vielleicht hatte Shatner auch keinen Bock.
Du, ich glaube ja inzwischen, es gibt bei Paramount eine No-Shatner-Policy. Weil echt? Der ja schon, ja, aus irgendeinem Grund. Weil seit seinem letzten Auftritt gab es von ihm so viele Bekundungen, noch mal irgendwas machen zu wollen. Es gab so viele Versuche, auch ja für Star Trek von 2009, ihn in irgendeiner Form zu bekommen. Und nie konnte man sich irgendwie einigen. Nie war es, nie passte es. Und vielleicht ist es inzwischen einfach so, dass wenn man bei Paramount inzwischen sagt, wir würden gerne für diese Folge William Shatner, in dem Moment schüttelt jemand den Kopf und sagt, nein. Der Zug ist abgefahren.
Also das wäre zumindest eine Erklärung, weil er, ja, wie du schon sagst, es immer wieder angeboten hat, dass man ihn noch mal zurückbringen könnte. Und er auch absolut noch in der Lage ist, das zu machen. Ja,
natürlich. Gerade auch jetzt hier.
Ja, natürlich. Das wär ja nicht mal ein halber Drehtag.
Vielleicht hat's aber auch nicht gereicht. Das war ja wahrscheinlich damals bei Star Trek 2009 auch das Problem.
Ja.
Dass diese Holo-Nachricht für Spock ihm nicht gereicht hat. Was ich auch verstehen kann.
Was ich auch verstehen kann. Also er möchte natürlich auch nicht wie so ein Maskottchen sein, das da einfach am Rande mitläuft. Wenn, möchte er auch eine zentrale Rolle spielen. Und das wäre hier ja definitiv nicht der Fall gewesen.
Genau, er wäre in beiden Fällen wieder nur ein Gimmick gewesen.
Ja, Gimmick ist gut. Und das will ja nicht sein. Das kann ich auch verstehen.
Ja, vielleicht ist es das. Wir wissen es nicht. Aber George Takei, den haben wir auch in Star Trek relativ lange schon nicht mehr gesehen. Und das letzte Mal Live-Action war in Star Trek Voyager in der Folge Flashback 1996.
Oh.
Also, da merkt man dann auch mal dran, wie alt wir seitdem geworden sind, Claudia. Das sind 28 Jahre.
Alter. Ja, das ist eine lange Zeit.
Ja. Lustig finde ich dann die Begründung von Sulu. Er hat Kirks Hof übernommen, der musste auf irgendeine Zeitreise.
Ja, genau. Oder in den Nexus oder irgendwie sowas, sagt er, glaube ich. Nee, Nexus spricht Bäumler an, stimmt.
Genau, ja. Und ich finde das dann ganz interessant, dass Bäumler von Sulu so inspiriert wird. Weil, wenn man ehrlich ist, ist die Erkenntnis von Sulu, die er da mit ihm teilt, dass Freude und Leid immer eng zusammengehören und nicht ohne einander gehen, auch was vom Topflappen.
Ja, völlig. Aber es ist was anderes, weil es Sulu sagt.
Ja, genau.
Und, ne, und es ist eben hier auch etwas, das aus Bäumler, es ist ja Bäumlers Traum und es kommt aus ihm heraus. Und das ist das, wie er es für sich verarbeitet. Und er legt es dem weisen, älteren Captain Sulu in den Mund. Weil er es aus dessen Mund annehmen kann. Er hätte es nicht aus Kitty Haas Mund oder selbst seinem eigenen annehmen können. Aber aus jemandem, der eine Ikone ist, wie Captain Sulu.
Genau.
Da geht das auf einmal.
Und das finde ich super interessant, wie du das gerade dargestellt hast. Denn in diesem Moment, obwohl wir uns immer noch auf dieser Farm befinden und in dieser Unterhaltung von Bäumler und Sulu in Bäumlers Traum, wohlgemerkt in Bäumlers Traum, er träumt den Nexus, der ja selber nicht real ist.
Ja.
Also er träumt einen nicht realen Ort mit einer nicht realen Person, die ihn inspiriert. Und an dem Punkt, wo er zulässt, in seinem Traum des nicht realen Ortes, der nicht realen Person, dass diese Person ihn trotzdem inspiriert. Kannst du mir noch folgen?
Ja, ich bin dabei. Ja,
sind wir eigentlich an dem Punkt, wo Bäumler im Publikum einer Convention sitzt und George Takei auf der Bühne zuhört, wie er ihn inspiriert? Und in dem Moment fängt Bäumler an, Konfragen zu stellen.
Ja,
das genau fand ich das so ist es. Großartig.
Großartig, genau das ist es. Gegen mir, ich habe das exakt auch so gesehen. Und damit macht er es kaputt.
Damit macht er es vor allem für Sulu kaputt.
Ja.
Aber am Ende auch für sich selbst.
Ja. Weil er fragt Dinge, die völlig belanglos sind.
Ja, die, aber die würde jeder auf einer Con auch fragen. Also nicht jeder, aber die würden auf einer Con auch kommen.
Die würden in jedem Fall gefragt werden, weil es auch Leute interessiert. Aber es hat keine Bedeutung für ihr Leben. Das, was Sulu vorher sagt, das hat Bedeutung für Bäumlers Leben und ist allgemeingültig. Während das, was Bäumler ihn dann fragt, im Grunde genommen nur Blödsinn ist.
Ja, genau.
Und er reagiert ja auch entsprechend darauf, diesem großartigen Satz, the horse is going to bite you now.
Richtig. Und ich musste so an ganz, ganz verschiedene Panels auf der FedCon zum Beispiel denken, die ich erlebt habe in den letzten 20, 25 Jahren. Du ja wahrscheinlich auch. Wo ja. Schauspieler, nicht nur du wahrscheinlich auch, sondern du selbstverständlich natürlich noch viel mehr als ich. So ist es richtig. Wo Schauspieler auf der Bühne wirklich wahnsinnig inspirierende Anekdoten aus ihrem Leben erzählen, ja. Was sie gemacht haben. Also ich denke an John DeLancey, der um die Welt gesegelt ist und das auf wahnsinnig tolle Weise geschildert hat, was ihm das auch bedeutet hat, was ihm das für Horizonte geöffnet hat. Und dann ja. Ist er fertig und dann fragt irgendjemand, was er in Folge 37 eigentlich gemeint hat, als er zu dem und dem das und das gesagt hat.
Ja.
Und du merkst in dem Moment, die Stimmung ist hinüber.
Bei ja. John DeLancey und du merkst auf jeden dann Fall. Auch wirklich, denn bei dem Schauspieler, wie die Schultern so runtersacken und der auf Autopilot geht.
Obwohl er so denkt, okay. Ich habe meine Geschichte erzählt, vielleicht hat es irgendjemand verstanden.
Ja, richtig. Ne? Vielleicht ja. Hat es irgendwen interessiert. Und da gibt es ja auch, es gibt ja diesen großartigen Sketch, ich glaube, es hat ja Saturday Night Live mit Shatner, wo er auf einer Con steht und auch so Fragen gestellt bekommt und dann völlig ausrastet und sagt, es ist doch völlig egal und get a life, wiederholt ja, genau. Er da immer wieder, get a life. Ja. Und dann der Veranstalter ihn zur Seite nimmt und dann zurückkommt und sagt so, ja, das war natürlich eine Darstellung des bösen Captain Kirk aus der Folge The Enemy Within und alle so voll erleichtert sind.
Ja.
Und das ist hier, ich will das keinem, weißt du, das sind Fragen, mit denen beschäftigst du dich als Fan?
Ja.
Die möchtest du beantwortet ja. Haben? Das verstehe ich total.
Ich verstehe das auch total. Ich meine, ich bin selber mein ganzes Leben Star Trek Fan.
Ja, ich auch.
Und ich habe mir auch viele Fragen gestellt, die ich vielleicht die man keinem Schauspieler oder Produktionsbeteiligten stellen kann. Aber das ist nun mal einfach so.
Ja, guck mal, ich habe Marina Sirtis gefragt, wie sie sich als Peptidekuchen gefühlt hat.
Ja, richtig. Ja. Und aber sie hat es dir nicht um die Ohren gehauen. Sie hat es dir nicht um die Ohren gehauen.
Ja, und dann kam ein da kam eine Hasstirade von ungefähr 2 Minuten.
Ja.
Aber nicht gegen die Frage, sondern gegen den Umstand und was da damals passiert ist.
Ja.
Aber es kann mal so laufen. Manche Fragen sind für die Person, die sie gestellt bekommt, einfach uninteressant. Und dann ist die Antwort nur eine Performance.
Dieses Jahr ist ja auf der Comic-Con Jonathan Frakes. Und ja. Ich finde, den fragst du dann, wie er Marina Sirtis lieber hat. In echt oder als Peptidekuchen?
Oh, das ist gut.
Merk dir das mal.
Oder noch fiese, aber das können wir nur bringen, wenn die Sirtis auch da ist. Ihn fragen, wen er eigentlich lieber mag, Marina Sirtis oder Counselor Troy?
Ja. Wolltest du gerade noch was sagen, Claudia? Hab ich dich abgewürgt?
Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal das wiederholen, was Sulu da durchmacht in dem Moment, wo er ihm diese tolle Antwort bekommen hat, nur um dann Detailfragen zu hören,
ja.
dass sicherlich, ja, es ist diese Convention-Erfahrung, auf die ja. Da angespielt wird.
Ja. Und du hast schon gesagt, Sulu sagt dann, das Ponyline wird dich gleich beißen. Und dann tut es das auch in den Hals.
Ja,
und nachdem wir ja schon mal ein Pferd hatten, das völlig eskaliert ist, völlig unsinnigerweise, und es dann noch hieß, das hatte nichts mit Mariner zu tun.
Ja.
Ist es hier jetzt ein Pony, das Bäumler in den Hals beißt, also Mike McMahon und Pferde? Ich habe das vorhin schon gesagt, es geht nicht, oder?
Anscheinend nicht, oder es ist so ein, oder er spielt einfach damit, dass wir Pferden bestimmte Dinge zuordnen.
Ja.
So wie Hunden auch. Und wenn das nicht erfüllt wird, wie hier, dass er sagt, das Pferdchen wird dich jetzt beißen. Und das nicht nur so ein bisschen knabbert, sondern ihm voll in den Hals beißt.
Ja.
Ist ja auch ein echt krasser Moment, mit dem du überhaupt nicht rechnest.
Ist ja vielleicht auch Mike McMahons Art zu sagen, wenn ihr auf Cons seid, stellt sinnvolle Fragen.
Genau, bitte. sonst wird euch das und das fast buchstäblich in den Arsch beißen.
Richtig. Hey Claudia, sehr schön. Freut mich, dass wir den Subtext heute doch eingeschaltet hatten.
Oder?
Ja, total. Den brauchen wir auch jetzt nochmal. Bäumler wacht auf und ist glücklich, dass er wieder da ist. Und Stevens hat sich an den Warpkern gelehnt und wird da mehr tot als lebendig reingerollt. Was machst du aus der Szene?
Das ist eine gute Frage. Ich mache aus der Szene vor allem erstmal dass das zweite Mal passiert an diesem Tag. Ist einfach ein schöner Gag.
Ja.
Und meinst du jetzt, worauf das eine Anspielung ist? Oder?
Also ich habe es mir relativ einfach erklärt. Ich hatte jetzt gehofft, dass du was Tiefsinnigeres hast. Also bei mir wäre es halt, sag ruhig.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist Scottys Neffe aus Star Trek 2.
Das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, definitiv. Ich hätte jetzt aber viel simpler wahrscheinlich noch gesagt, Freude und Leid hängt immer zusammen.
Oh, cool. Ja, ich nehme alles zurück und
schwenke auf deine. Ich glaube, es ist beides.
Ja, okay, es kann auch sein, aber deine Version ist die schönere und die im Kontext dieser Szene auch besser funktioniert.
Weil er wacht aus seinem Traum auf und stellt sofort fest, stimmt.
Ja. Ja. Und was er auch feststellt, ist, das Leben geht weiter.
Das Leben geht weiter, ja.
Ne, und er, dass also auch Tana dann direkt zu ihm sagt, so jetzt aber hier raus aus dem Bett, das wird gebraucht.
Ja.
Ne, er steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Er ist nur ein kleiner Teil. Und darin, und das ist auch wieder, bringt uns zurück zu dem, dass er Tandy diese Führungsrolle anvertraut. Es ist auch so, ja, wenn du dich zurücknimmst, wenn du es laufen lässt, dann fügt sich vieles von selbst zusammen. Und ja, was man nicht erzwingen kann. Und Bäumler lernt das, glaube ich, auch hier.
Mhm. Ja. Und er holt sich dann ja sogar noch ein Lob von berufener Stelle ab, nämlich von Mariner, die als Leonard Nimoy, als Regisseurin von Star Trek 4 zu William Shatner geht und sagt, dein Star Trek 5 ist auch ganz gut.
Ja, richtig.
Meinst du, sie sagt es nur, um ihm ein gutes Gefühl zu geben? Oder hat sie gemerkt, oder ich will anders fragen, um ihm ein gutes Gefühl zu geben, denkt sie, dass er es braucht, dass er es verdient hat? Oder ist sie wirklich der Meinung?
Ist schwer zu sagen, oder?
Ja, also, finde ich auch.
Ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischung aus beidem. Sie hat es sicherlich, sie weiß ja, was William Bäumler passiert ist und weiß, wie wichtig das für Bäumler war, diese Antworten zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie siehst du? Es ist eine Mischung aus allem, oder?
Es ist ihr alles zuzutrauen. Sie hat ja auch häufiger schon was Gutes getan, damit es Bäumler besser geht.
Ja.
Und ich halte das so ein bisschen für Sternchen fürs Bemühen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also sie bringt es ja dann auch nochmal zu Ende, indem sie sagt so, hey, und wenigstens gab es keinen blöden Cliffhanger.
Richtig, denn das mögen wir nicht. Das war auch bei Star Trek 2 zum Beispiel gar nicht so mit dem blöden Cliffhanger.
Oh, ja.
Hier gibt es dann tatsächlich natürlich einen. Man sieht es auch schon daran, wie Bäumler reagiert, als sie das sagt.
Ja.
Sektion 31. William Bäumler wird geweckt und soll jetzt für die arbeiten, weil er jetzt für tot gehalten wird. Wie findest du das?
Es ist total bescheuert. So. Und es ist genau das, was Mariner vermeiden wollte. Eben einen total bescheuerten Cliffhanger, der das runde Ende kaputt macht.
Ja.
Und etwas anteasert, was eigentlich niemand erwarten konnte, weil es keinen Sinn ergibt.
Star Trek Picard Staffel 3. Ja. Ich sehe dich an.
Hallo. Genau.
Hallo Q. Nicht schön, dass du da bist.
Genau. Und hallo Brent Spiner als 157. Nunien. So.
Ja, ja, ja. Es ist schwierig, aber trotzdem passt es natürlich sehr gut zu dem, was Bäumler vorhatte. Er nutzt alles. Er haut alles rein. Und sogar noch eine letzte Referenz, die mit dem Sektion 31 Combat. die hast du aber auch verstanden.
Ich denke mal schon, oder?
Na? Dann wollen wir doch mal noch einmal an die Tafel, Frau Kern.
Der schwarze Badge?
Ja.
Von Sektion 31? Der
ja.
Aus Discovery?
Ja. Genau. Und damals in Discovery, es ist wahrscheinlich, du glaubst, ich denke viel komplizierter und bist deswegen so zögerlich, glaube ich. Damals haben sie den ja eingeführt. Und wir haben uns damals sogar im Cast gefragt, das war 2017, warum sollte Sektion 31 einen schwarzen Badge haben, den jeder sofort erkennt, wenn es eine Geheimorganisation ist?
Genau, stimmt. Okay, dann habe ich wirklich gedacht, du willst jetzt hier in der Star Trek Discovery Folge so und so, doch selbstverständlich dieser Moment, in dem Admiral irgendwas sagt. Nein, aber hier, ich verstehe genau, was du meinst, weil es ergibt keinen Sinn.
Es ergibt keinen Sinn. Vor allem, dass die dann auch noch auf dem Schiff rumlaufen. Und im Prinzip alle denken, was sind das für Leute? Reden wir nicht drüber, ist eine Geheimorganisation. Also ein Schwachsinn.
Ja, das ist so als weißt du, so, das ist wie James Bond, der sich immer mit seinem eigenen Namen vorstellt.
Also. Machst du das nicht? Gehst du nicht zum Fleisch und sagst, mein Name ist Kern. Claudia
Kern. Und ich möchte bitte das Met abholen.
Ja, das ist so wie bei Loriot. Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. Kennst du wahrscheinlich nicht, aber ist
doch, kenne ich.
Okay. Gibt's aber nicht auf Englisch leider. Ich weiß nicht, ob der synchronisiert wurde. Ja.
Also ist aber super synchronisiert. Also fällt mir immer wieder auf.
Dann würde ich sagen, nach dem Cliffhanger, übrigens diese Cliffhanger-Szene spielt natürlich auf einem Schiff, das uns sehr stark an die Defiant erinnert, womit wir noch eine Referenz hätten, ist es dann jetzt an der Zeit für ein Fazit.
Ja, also was soll ich sagen? Es ist meiner Meinung nach eine ganz großartige Folge, die zum einen von ihrem unglaublichen Wust an Anspielungen und Verflechtungen lebt, aber zum anderen auch davon, dass sie den Charakteren trotzdem genug Zeit zum Atmen gibt und zur Weiterentwicklung und tatsächlich auch hier und da noch so die ein oder andere, den ein oder anderen Lebensrat mitgibt und das aus berufenem Munde, nämlich von Captain Sulu, was einfach auch total cool ist. Also für mich ganz, ganz klar eine 5 von 5.
Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, hätte ich tatsächlich aber auch schon, bevor wir uns heute durch den Subtext gewühlt haben, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, dass das eine Folge ist, die kannst du auch einfach nur für die Schauwerte, für die Referenzen und den Spaß gucken und kommst zu dem gleichen Fazit, als wenn du noch tiefer einsteigst. Und das ist tatsächlich ein Mix, der im Idealfall immer funktionieren sollte.
Richtig.
Der aber nicht immer funktioniert, das wissen wir, aber hier ist es perfekt.
Absolut. Und das ist richtig große Kunst, so eine Balance hinzukriegen, ohne sich irgendwo zu verheddern.
Ja. Also sind wir beide bei 5 von 5. Es hat mich sehr gefreut, dass wir zu diesem Setting zurückgekehrt sind. Bleibt die Frage, brauchst du Crisis Point 3?
Aber natürlich. Also nach Star Trek 2 brauchte man auch Star Trek 3.
Ja.
Cliffhanger hin oder her und ich wäre sehr gespannt erstmal, wer Crisis Point 3 erzählen darf. Ich tippe so ein bisschen auf Tandy und was uns da erwartet. Also nach 2 bin ich da sehr optimistisch, dass 3 gut wird.
Da die erste Folge in der ersten Staffel war und die zweite in der dritten und es in der vierten nicht vorkommt, müsste es die fünfte sein.
Richtig.
Hast du gehört, dass Alex Kurtzman in dem Interview, wo es eigentlich um Starfleet Academy ging, sehr defensiv darauf reagiert hat, was die Zukunft von Lower Decks nach Staffel 5 angeht?
Ja, ich verstehe es nicht ganz. Aber Kurtzman weiß sicherlich Dinge, die wir nicht wissen.
Mhm.
Und ich fände es schade, wenn es nicht weitergehen würde. Auf der anderen Seite freue ich mich auch darüber, dass wir 5 Staffeln von einer Serie bekommen haben, die nicht in das normale Star Trek-Muster passt.
Ja, bei der man es vorher vielleicht auch nicht vermutet hätte, dass sie so lange durchhält.
Und dass sie überhaupt das alles erzählen kann über 5 Staffeln.
Ja, aber ich befürchte ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass Alex Kurtzman clever genug ist. Jetzt werden viele aufheulen. Nein, das glaube ich wirklich, dass Alex Kurtzman clever genug ist, sonst hätte er auch nicht solche Jobs. Dass er genau weiß, dass es vielleicht gut wäre, jetzt schon mal im Nebensatz anzuteasern, dass es toll ist, dass die Serie 5 Staffeln geschafft hat.
Ja, ich denke auch, dass er möchte wahrscheinlich auch so ein Theater vermeiden wie bei Discovery.
Ja,
dass die Beteiligten selber erst nach Abschluss der Dreharbeiten der ihrer letzten Staffel erfahren haben, dass es tatsächlich die letzte Staffel ist.
Wir werden sehen, was sie daraus gemacht haben. Und ich bin natürlich dann auch gespannt zu erfahren, wie Mike McMahon das Ende der fünften Staffel angelegt hat.
Oh ja.
Im Idealfall, und ich glaube, Claudia, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, weil ich komme gerade drauf. Im Idealfall ist die letzte Folge von Lower Decks eine Folge, in der Lower Decks gar keine große Rolle spielt.
Oh, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja,
also das müsste er doch eigentlich auch noch bringen.
Ja, das wäre cool.
Eine Folge, in der Captain Janeway auf dem Heimflug aus dem Delta-Quadranten mit Neelix zusammen kocht und nicht klarkommt mit ihrer Liebesbeziehung zu Chakotay, der Unausgesprochenen, und deswegen von Neelix aufs Holodeck geschickt wird und sich anguckt, wie das damals mit Boimler und Mariner war.
Okay, du, ich bin so raus. Ich war bei Neelix schon raus.
Mal gucken, was passiert. Also ich bin froh, dass wir die Serie haben. Ich bin froh, dass wir noch die vierte Staffel haben, dass wir noch die fünfte Staffel haben. Das ist ja auch alles noch, muss man ehrlich sagen, weit weg.
Ja, richtig. Und ich freue mich auch auf die fünfte.
Ja.
Und ja, wir werden sehen, was danach passiert, ob was danach passiert. Und ansonsten hat Alex Kurtzman schon recht, genießen wir die Zeit, die wir mit der Serie haben.
Richtig, das gilt immer bei allem, bei allen Serien, ja, und bei allem, was wir richtig tun. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Vielen
mir
Dank.
Auch.
Ich habe es sehr vermisst und ich bin froh, dass wir wieder da sind. Und ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat.
Ja, ja zu allem.
Wir freuen uns dann jetzt schon mal auf Folge 3.09, dann wieder mit dir am Steuer. Dann heißt es Trusted Sources oder das große Missverständnis. Ich finde ja, dass Trusted Sources schon wieder so ein bisschen klingt wie eine dieser typischen Lower Decks-Folgen, wo sie über sich selber sprechen. Aber ja, wir werden es sehen.
Ich bin sehr gespannt und freue mich aufs nächste Mal.
Ein großes Missverständnis war auf jeden Fall auch unsere Planung, Staffel 3 von Picard noch weitestgehend vor dem Start von Discovery Staffel 5 zu besprechen. Da bin ich dann einfach mal zusammengebrochen in dieser Planung als Puzzlestück. Ich sag noch mal Bronchitis, du Arsch. Daher sind wir froh, dass wir jetzt Lower Decks zumindest vorher durchkriegen, bevor Discovery startet, und kümmern uns dann ab April erstmal um das große Finale der Disco Crew. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, wann es losgeht, wie es losgeht, wann wir Screener bekommen und so weiter. Das werden wir alles noch sehen. Aber auf jeden Fall machen wir nach Lower Decks erstmal Discovery.
Ja, das finde ich auch sehr vernünftig, damit wir wenigstens bei irgendwas mal ungefähr up to date sind.
Richtig. Also euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Dir danke, Claudia. Und ja,
danke
bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.